D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Und der begrüßt euch recht herzlich zu dieser Sonderausgabe Eine Stunde Film, nämlich zu Berlinale Spezial an diesem Dienstag. Ich habe mir Verstärkung ins Studio geholt. Die Kollegen Anna Wollner und Alex Soyer sind hier. Guten Abend euch beiden.
Hallo, hallo.
Guten Abend.
Ich bin schon mal sehr froh, dass das mit der Technik funktioniert. Wir haben drei Mikros heute Abend in einem Studio, wo gerade mal normalerweise eins reinpasst, in diesen anderthalb bis zwei Quadratmeter. Aber wir kriegen das hin. Wir werden mit euch über die laufende 65. Berlinale sprechen heute Abend, über das, was seit Donnerstag bisher passiert ist. Wir werden über das Wochenende reden in erster Linie, wo ja erfahrungsgemäß in den Berlinale-Jahren zuvor auch immer die Hollywood-Stars sich versammelt haben auf diesen Filmfestspielen. Das war in diesem Jahr auch nicht großartig anders. Das, was Hollywood zu bieten hatte, kam gleich am ersten Wochenende. Darüber reden wir, über die Filme, die wir bisher gesehen haben, wie wir das so gefunden haben, und wir sprechen unter anderem auch über Serien. Das ist noch nicht ganz so geläufig auf der Berlinale. Letztes Jahr hat vielleicht der ein oder andere mitgekriegt, da gab es so ein Special mit House of Cards, da sind die ersten beiden Folgen gezeigt worden. Mittlerweile merkt man, Serien werden langsam stärker, auch auf der Berlinale, und da schauen wir speziell auf eine heute Abend, die heißt Better Call Saul. Das ist das Spin-off aus der Serie Breaking Bad. Jede Menge Filmthemen und ein bisschen Serie heute Abend. Wir drei sagen guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
D-Radio Wissen.
Ich mach dann mal die Chips auf, ne?
Sehr gute Idee.
So. Übrigens, ist auch so eine perverse Erfindung, ne? Chips mit Pommes-Rot-Weiß-Geschmack. Das waren die einzigen, die ich noch zu Hause hatte. Es tut mir leid. Aber wenn ihr möchtet, ne, dann hier.
Ich hätte gern Chips mit Popcorn-Geschmack, wenn das geht.
Genau, das wäre stilgemäß gewesen.
Genau, bedient euch einfach. Herzlich willkommen nochmal zu Eine Stunde Film Berlinale Spezial. Die 65. internationalen Filmfestspiele von Berlin laufen seit Donnerstag und das tun sie auch noch bis Sonntag, eigentlich bis Samstagabend, bis die Bären vergeben werden, aber offiziell ist ja am Sonntag dann erst Schluss. Man kann dann also immer noch in Berlin in die Kinos gehen und sich Filme hier anschauen. Fangen wir vorne an am Donnerstag bei der Eröffnung. Dieter Koslik, der Festivaldirektor hier in Berlin, hatte uns zur Eröffnung zwei starke Frauen versprochen. Eine spanische Regisseurin, die überhaupt erst in der Geschichte der Berlinale die zweite Regisseurin in einem Eröffnungsfilm ist, aktuell. Und dazu eine französische Hauptdarstellerin Juliette Binoche. Zwei starke Frauen in Extremsituationen. In welchen Extremsituationen wart ihr beide, als ihr den Film gesehen habt? Anna, Alex?
Es war eher extremes Leiden als extremes Genießen in Nobody Wants the Night.
Ich fand's ja gar nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte da so meinen Spaß dran, so ein bisschen.
Das ist ein bisschen sadomasochistisch veranlagt, würde ich behaupten.
Mich hat eigentlich am meisten gestört, und das ist ja letztlich auch so, dass bei diesem ganzen Film das Problem, das ist einfach kein echter Schnee und es fühlt sich nicht wirklich kalt an. Also mal ganz davon, also es geht halt um die Frau einer Polarforscherin, die eben da wirklich eine Extremsituation durchlebt, aber man fühlt die Kälte nicht wirklich, und mich hat das eigentlich am meisten
gestört. Also es war eigentlich eher so ein bisschen diese emotionale Kälte, die mich an diesem Film gestört hat, weil wir sehen hier eine Frau, die im Vorfeld als stark tituliert wird, die eigentlich sich auf ein Selbstmordkommando schickt, indem sie irgendwie ihrem Mann an den Nordpol hinterherreisen will, aber nicht irgendwie aus Forscherinteresse oder Forscherdrang, sondern eigentlich so ein bisschen aus gekränkter Eitelkeit und gekränktem Stolz, weil sie ihn so lange nicht mehr gesehen hat, und als sie dann irgendwie kurz vorm Nordpol ankommt, in einem Iglu landet und mit einer Inuit-Frau zusammen, und die dann irgendwie in diesen Schneestürmen feststellen, dass sie den gleichen Mann lieben und diese Inuit-Frau von dem Polarforscher ein Kind erwartet und es dann eigentlich zu so einem Kammerspiel im Eis wird.
Ja. Das Schlimmste an dem Film, finde ich, ist, dass er fremdenfeindlich ist, eigentlich rassistisch. Also ich glaube auch, dass er deswegen nicht in Norwegen gedreht wurde, weil Norwegen gesagt hat, also die Darstellung von Inuits, die möchten wir hier nicht wirklich pflegen.
Sehr gut. Vor allem überhaupt nicht besetzt mit Inuits, sondern mit Japanerinnen, wo dann irgendwie schon so der erste große Haken an der Sache ist.
Ihr merkt, wir hatten es mit einem relativ absurden Eröffnungsfilm zu tun. Gut gemeint ist ja nicht immer das gleiche wie gut geworden. Lasst uns deshalb direkt weitergehen zum ersten wirklich interessanten Thema dieser Berlinale, und das war der Film von Werner Herzog, Queen of the Desert, die Königin der Wüste, mit Nicole Kidman in der Hauptrolle.
eigentlich die gleiche Thematik, nur dass es diesmal nicht der Nordpol ist, sondern die Wüste im Nahen Osten. Nicole Kidman hochzufährt, beziehungsweise hoch auf dem Kamel, wie sie den Nahen Osten erschließt und neu vermisst und eigentlich mit dafür verantwortlich ist, über die Grenzprobleme, die es heute noch gibt. Es spielt Anfang des 20. Jahrhunderts, 1900 und ein paar zerquetschte, über mehrere Jahre. Und auch hier wieder eigentlich eine Frau, die eigentlich aufgrund gescheiterter Liebesbeziehungen den Weg in die Einöde sucht. Sie hat am Anfang eine Liebesbeziehung zu James Franco, der dann aber sich umbringt und die zweite Liebesbeziehung zu Damian Lewis eigentlich nicht erfüllt werden kann, weil der Gute schon verheiratet ist.
Damian Lewis, so ein Name an der Stelle ganz kurz, den viele von euch vielleicht eher auch aus Serienzusammenhängen kennen, war nämlich der Hauptdarsteller in den ersten drei Staffeln von Homeland.
Genau. Und in Live, einer meiner Lieblingsserien tatsächlich. Hallo, ja. Vorsicht. Und ich muss noch dazu sagen, Gertrude Bell hieß diese Frau, die gab es wirklich. Und es war tatsächlich auch die exakt gleiche Zeit wie in Nobody Wants the Night über diesen Polarforscher, den es auch wirklich gab.
Nun ist das, klingt das ja erstmal, man hat James Franco, Nicole Kidman, Damian Lewis, Werner Herzog als Regisseur, das sind irgendwie so zwei Gegensätze, die sich ja eigentlich normalerweise abstoßen würden. Und es sieht auch für einen Werner Herzog-Film eigentlich extrem glatt und extrem aufgeblasen nach einer großen Produktion aus. Alex und ich, wir haben ihn getroffen am Samstag zum Interview und er meinte dann auch darauf angesprochen, naja, Hollywood nicht wirklich.
Sie sagen Hollywood, aber meine Antwort darauf ist, letztlich, was ich mache, sind bayerische Filme. Das sind alles Filme, die außer mir nur König Ludwig II. Hätte machen können. Und so verstehe ich eigentlich die kulturelle Verlagerung meiner Filme eher als Hollywood. Es ist ja auch nicht ein Hollywood-Studio dran beteiligt gewesen. Es sind Hollywood-Stars drin und das macht in gewisser Weise auch die Produktionen von einer Seite her und Finanzierung von der anderen Seite her möglich, weil die Stars mit mir arbeiten wollen. Und zwar alle.
Werner Herzog, ganz kurz, hat sich schon vor einigen Jahrzehnten bei Filmdrehs von Klaus Kinski anbrüllen lassen müssen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche nachhaltigen Spuren bei ihm hinterlassen hat manchmal.
Vor allen Dingen, der Film hätte nicht schlimmer ausgesehen, wenn er von Hollywood produziert worden wäre.
Ja.
Aber man merkt da hier schon so ein bisschen diese, ja, es ist nicht unbedingt Arroganz, aber Selbstverliebtheit und die Werner Herzog an den Tag legt. Denn wenn er sagt, die Stars standen Schlange, dann meint er das auch so, vollkommen überzeugt, dass alle mit ihm arbeiten wollen. Ein Stück weit hat er vielleicht recht, weil viele dieses Abenteuer mit einem Exzentriker am Set zusammenarbeiten wollen, suchen. Nicole Kidman hier jetzt in der Rolle, die immer viel zu glatt aussieht in dem Film, die immer irgendwie, was irgendwie Juliette Binoche, die dann irgendwo Schnee hängen hatte, ist jetzt hier immer total gekämmtes Haar, total schön sieht sie aus. Diese eine Szene, wo sie in der Wüste in der Badewanne liegt.
Da wollte ich drauf hinaus, ganz
und,
genau.
Und sie sich minutenlang unter einem weißen Leinenkleid wäscht.
Ein Wet-T-Shirt-Contest mitten in der Wüste als einzige Teilnehmerin ungefähr 1912 gewinnt.
Ich fand das gut.
Ja,
das
es hatte fast schon ein bisschen was Erotisches, aber Herr Herzog hatte auch gesagt, Nicole Kidman hatte mit den Umständen der Dreharbeiten überhaupt keine Probleme.
Man muss sich ein bisschen vorstellen, die kommt aus Australien und hat diese Mentalität vom australischen Outback. Kameradschaftlich, hart arbeitend, unerhört vorbereitet. Aber die wirkliche Arbeit ist ja nicht so diese Fragen, wie viel Entourage hat sie. Ich hatte auch spaßeshalber zu ihr beim ersten Treffen gesagt, wir müssen schauen, dass wir die Entourage und so unter einigermaßen Kontrolle halten. Es wäre schön, wenn der Psychiater ihrer Hunde nicht mit dabei wäre. Und dann lachte sie wahnsinnig und hat mich umarmt, hat gesagt, natürlich nicht.
Ja, also es ist nicht verbürgt, aber sie kam dann mit einem relativ kleinen Stab in der Wüste an.
Ja, eigener Psychiater. Ja. Ich habe, das würde ich an der Stelle gerne kurz einwerfen, übers Wochenende Robert Pattinson getroffen, der nicht im Wettbewerb, aber auch auf der Berlinale einen Film vorstellt, der heißt Live, zu dem kommen wir später in der Sendung noch, aber Robert Pattinson spielt ja nun auch mit in Queen of the Desert, hat auch mit Werner Herzog an diesem Wüstenfilm gedreht, als Lawrence von Arabien immer mit so einem albernen Beduinenhut auf dem Kopf, so mit diesen Schnüren drumherum, sieht wahnsinnig ungewollt witzig aus.
In so einem Tuch umgebunden.
Ja, in so einem umgebundenen Tuch, genau. Und Robert Pattinson hat mir im Interview erzählt, dass er also jetzt auch Werner Herzogs Witze nicht immer so ganz verstanden hätte und das hatte am Rand auch wieder mit Nicole Kidman zu tun.
In one of the scenes in Queen of the Desert, he comes up with this line, which is just in no way a joke at all. And I do one take and he comes up and he's like, this line is a joke. And I'm like, what? And then he just walks off, and Nicole Kidman's like, good luck. And then she's like, what? How do you make this a joke? But it's really, it's fun. I mean, he's kind of, he's just very, very, very confident. But he's hilarious. I love hanging out with Werner. I mean, I kind of wanted to do the movie just so I could be around him.
Das hast du gesagt eben, Anna, ne? Also das ist, ne?
Selbstvertrauen, ja. Unglaubliches Selbstvertrauen. Also er platzt im Grunde,
ja, ja, kann anders sagen. Er ist so ein Regisseur, mit dem will man einfach aufgrund seiner Exzentrik auch als Schauspieler offenbar einfach Zeit verbringen.
Ja, und zumal er ja diesen Ludwig II. Vergleich, den er gemacht hat, den hat er dann auch noch weitergemacht und gesagt, naja, der hat ja auch Neuschwanstein gebaut und hat damit ja irgendwie Großes geschaffen. Und selbst Walt Disney hat ja irgendwie Neuschwanstein heute im Logo und er als Regisseur, ja, hat mit seinen Filmen natürlich ähnlich Großes geschaffen fürs kulturelle Erbe.
Ludwig II. Hat er tatsächlich wirklich ernsthaft gesagt. Also der hat eigentlich schon gewusst, dass heute die Touristeneinnahmen so enorm groß wären. Und also Wagner, auch da hat er sich ein, weiß ich was gedacht, was dann später schon kommen würde. Also ich weiß noch an diese Frage, ob Visionär oder Größen waren, aber naja. Er glaubt tatsächlich, naja, er ist halt der Visionär. Ich glaube, da ist er fest von überzeugt.
Wobei ja der Größenwahn in seiner Karriere immer wieder auftauchte. Also irgendwie dieser Dreh mit Klaus Kinski im Fitzcarraldo, ja, im Dschungel. Ich weiß nicht, um wie viele Millionen dieses Budget am Ende explodiert ist und auch dieser Film ja eigentlich vollkommen absurd geworden ist. Wobei Herzog ja auch einer ist, der auch bei den Orten irgendwie diese Extreme sucht. Also Fitzcarraldo auf der einen Seite in seinem Dokumentarfilm, wo er in die Grotte gegangen ist, oder seine Death Row-Reihe, wo er in der Todeszelle war, und auch hier die Wüste ist für ihn eigentlich so eine Art Sehnsuchtsort.
Bei mir ist es, ich kann es erklären, eine Landschaft, die eigentlich eine innere Landschaft ist, also nicht ein Hintergrund wie bei Werbefilmen, wo sie ein Parfum bewerben und im Hintergrund haben sie in den Tropen einen Wasserfall und Orchideen. Da wird die Landschaft sozusagen als Hintergrund, ich sage es mal in Anführungszeichen, auch missbraucht. Bei mir Landschaften, der Urwald, das ist der Ort der Fieberträume, der Ort der großen Oper. Die Wüste ist ein Ort, wo große Sehnsucht möglich ist, eine riesige Weite, eine Einsamkeit, eigentlich eine innere Landschaft, die das reflektiert, was Gertrude Bell war.
Ja, und ich fand, das sind so die einzigen Stärken in dem Film, wenn er sich wirklich Zeit nimmt und die Landschaft zeigt. Mhm. Irgendwie die Dünen hat, diese Vogelperspektiven auf den ganzen Sand. Das sind die Momente, in denen der Film die Stimmung transportiert, was bei Nobody Wants the Night überhaupt nicht funktioniert hat, weil es einfach Studioschnee war.
Ich fand es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wirklich überzeugend. Auch da habe ich schon Besseres gesehen. Auch da könnte ich mir Besseres vorstellen. Ich fand schon ziemlich kitschig. Aber auf der anderen Seite, mir hat wiederum dieser Kitsch da gefallen. Ich mochte Pattinson in dieser völlig überzogenen Camp-Rolle und ich mochte auch Franco, über den sich die Briten, denen ich begegnet bin jetzt auf der Berlinale, so unglaublich lustig gemacht haben für seinen englischen Akzent, weil er den so überhaupt nicht hinbekommen hat und 5-mal gewechselt hat in dieser Rolle in dem Film. Aber ich mochte das irgendwie. Ich mochte ihn und wie gesagt, Pattinson, alles andere, naja.
Wir werden sicherlich die grundsätzlichen Qualitäten von Werner Herzog nicht in Frage stellen. Den Film fand ich auch, teile eure Meinung sowohl als auch. Ich konnte mit dem Kitsch leben, fand aber auch oder hatte das Gefühl, dass er das nicht wirklich beabsichtigt hatte. Ich glaube, er hatte eine wirklich ernsthafte Herangehensweise und das ist ihm meiner Ansicht nach nicht wirklich gelungen. Aber was ich nicht über Werner Herzog wusste, ist etwas, das mir Detlef Buck erzählt hat. Den habe ich nämlich am Wochenende auf einer der Berlinale Partys getroffen. Und da habe ich tatsächlich gedacht, guck mal an, der Werner Herzog, so ein Schlawiner.
Mit Herzog habe ich mal gemeinsam geduscht in einem Fußballspiel in Hof und war total fasziniert von dem, er hat sehr viel Tätowierung am Körper und ich dachte, wow, der ist cool. Das ist eine coole Socke, da muss ich mich echt... Ich habe bis heute keine Tätowierung und bin auch noch nicht so cool wie er, aber naja, sind denn auch Vorbilder, ne? Die sind eben cool.
Ja, und so, seit ich weiß, dass Werner Herzog quasi ganz körpertätowiert ist, hat sich mein Verhältnis zu ihm auch, ich weiß nicht in welche Richtung, auf jeden Fall irgendwie gewandelt.
Helen Mirren hat auch eine Tätowierung, hat sie mir gesagt. Also man sieht sie im Grunde, aber sie hat sie bekommen in einem Indianerreservat in Minnesota, als sie völlig betrunken war. Das ist nur so ein ganz kleines Zeichen an der Hand.
Das sind immer die besten Situationen, sich vollkommen stramm tätowieren zu lassen. Sehr schön. Queen of the Desert, der erste große Film am Berlinale-Wochenende, am ersten von Werner Herzog. Gleich reden wir weiter über den nächsten Aufreger und ich glaube sogar den größeren Aufreger, nämlich den, nennen wir es mal spaßeshalber, Film, den uns Terrence Malick auf der Berlinale präsentiert hat. Gleich mehr. Ihr hört eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Heute unser Berlinale 2015 Spezial. Wir reden über die ersten bisher 5 Tage der Filmfestspiele, der 65. Filmfestspiele. Wir haben eben schon über den Film von Werner Herzog gesprochen. Und jetzt nehmen wir uns Terrence Malick vor. Das ist ja so ein Regisseur, bei dem gerne mal so eine Floskel auf den Tisch geschmissen wird, wie, ja gut, den mag man halt oder mag man nicht. Einer der letzten, vielleicht etwas bekannteren Filme von ihm, den der eine von euch gesehen hat, ein oder andere von euch, war The Tree of Life mit unter anderem Brad Pitt und mit einem, wie ich nach wie vor finde, völlig überflüssigen Sean Penn in einer Rolle, die völlig überflüssig war.
Aber er ist eigentlich derjenige, der Jessica Chastain entdeckt hat.
Gut, das sei ihm zugute gehalten.
Auch ein wirklich meiner Ansicht nach eh schon überbewerteter Film. Also so wie seit Der schmale Grat ist Malick für mich eigentlich indiskutabel. Ich glaube, wir lieben alle Night of Cups, heißt der Film, der auf der Berlinale vorgestellt wurde. Night of Cups. Man fragte sich erstmal, was das überhaupt bedeutet.
Richtig. Wir haben dann gelernt, dass es also quasi Ritter des Kelches heißt. Also Night mit K am Anfang geschrieben und Cups in dem Fall nicht Tassen, sondern Kelche, Ritter der Kelche.
Ja, es ist eine Tarotkarte, auf die er sich bezieht.
Ganz genau. Und diese Tarotkarte, die ist dann, oder die Tarotkarte, und die verschiedenen Tarotkarten, die gliedern eben auch den Film. Aber das ist es dann eigentlich auch schon mit der Sinnhaftigkeit des Films. Es geht im Grunde um Christian Bale in der Hauptrolle, der eine Art Filmstar, also berühmter Mensch sein soll, aber nicht mehr so genau weiß, was der Sinn in seinem Leben ist. Und
der aber auch nicht weiter eingeordnet wird. Wir wissen, wir wissen maximal seinen Vornamen. Wir wissen, der läuft manchmal durch so Filmstudios. Der hat was mit Film zu tun. Also Malick lässt von vornherein eigentlich sehr offen, wer die Charaktere sind. Und wir haben es mit viel Fragmenten zu tun.
Es sieht auch nicht wirklich aus wie ein richtiger Film. Also wie gesagt, man beobachtet ihn, man läuft ihm hinterher. Es gibt halt so sehr, sehr, große überhöhte Bilder. Die Partys sehen auch schöner aus, als sie vielleicht in Wirklichkeit waren. Obwohl Bale im Interview gesagt hat, die waren wirklich früher so in Los Angeles. Sind die Partys tatsächlich so? Die Frauen sind extrem knackig. Aber im Grunde, es wird nicht gesprochen. Es gibt auch keine echte Handlung in dem Sinne. Es wird halt einfach so, man treibt so durch die ganze Geschichte hindurch. Und das Spezielle an der, also es gibt keinen klaren Plot.
Es gibt einen Offsprecher, der immer mal wieder...
Er redet ja im Grunde, er denkt dann übers Leben nach.
Genau.
Er denkt nach, welchen Weg soll er einschlagen. Zwischendrin gibt es halt so dramatische Szenen. Es wird halt immer so bedeutungsschwanger vor sich hingehaucht. Und Kalenderweisheiten werden von sich gegeben, auf einer Suche nach dem richtigen Weg. Ein bisschen was über Religion, das muss man aber auch alles nicht einordnen. Und Christian Bale, der wusste übrigens auch nicht so richtig, was da eigentlich entstehen soll. Also dem war vorher auch nicht klar, was das für ein Film werden würde.
You know, I mean, obviously we'd do certain scenes and I would know there would be certain imagery in the car and Vegas. But with Terry, you never know what's going to end up being in the film at all. And I'm sure that he probably would have had 6 different alternates that he could have made for this film. But I did know, overall that there was going to be a man with this apparent acclaim and success and these glamorous parties that, he was finding that the top of the mountain was unfulfilling.
Aber es ist ja eigentlich die Art und Weise, die Malick einfach macht. In keinem seiner, die letzten 3 Filme hat jetzt eigentlich 3-mal hintereinander den gleichen Film gemacht. To the Wonder, ja zwischendurch auch noch, mit dem eigentlich noch, gefühlt, da war Schnittmaterial übrig. Und man hat die Schulter von Ben Affleck von hinten gesehen und Rachel McAdams und Olga Kurylenko, die dann durchs Weizenfeld gelaufen sind. Mhm. Aber ich finde, der Film fängt interessant an, weil es mit einem Erdbeben losgeht und dieses Erdbeben ja eigentlich auch dieses ganze emotionale Gefüge von der Hauptfigur durcheinander bringt und er sich dann ja irgendwie noch so ein bisschen an diesen ganzen Frauengeschichten abhandelt. Und er sieht zwischendurch schon ganz gut aus, auch wenn man sich das Gefühl hatte, dass er irgendwie von der Poolindustrie in Los Angeles gesponsert wird, weil eigentlich in jedem zweiten Bild irgendein tolles Haus, was super geil eingerichtet ist, steht und noch mit einem Pool dazu.
Und immer dieser Gegensatz, ne? Der Pool immer gegengestellt gegen das Meer, also Hin- und Herschnitte. Dann ist, weil Bale irgendwie ist dann wieder mal am Meer, dann wieder am Pool. Dann steht er aber auch wieder an seinem Ausgangspunkt mitten in der Wüste. Also Elemente natürlich immer wieder bei Malick, der Blick aus dem All auf den Planeten ist auch wieder mit dabei. Aber diese Zusammenhanglosigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, hat so nach einer halben Stunde angefangen, mich zu nerven.
So spät?
spätestens nach einer halben Stunde.
Apropos Pool und Wasser natürlich, wurde meiner Ansicht nach auch von GoPro gesponsert, im Grunde, weil Bale durfte ja die GoPro auch immer mitnehmen und hat sich immer selber gefilmt. Natürlich konnte er auch hervorragend mal tauchen und Malik hat wohl die Kamera auch mal schön unter Wasser gehalten. Dann kommt dieser Hund oder diese Hundeszene. Also es ist alles sehr verworren. Ja. Und das, was halt an Weisheit da drin stecken soll, es hört sich halt alles so an, als wenn da unheimlich tiefe Gedanken drin stecken müssten und sein sollen und so. Aber sie sind es einfach nicht. Es sind einfach nur banale Sachen. Ja, suche den richtigen Weg, finde dich selbst, erkenne dich. Mhm. Und dieses Haupt, was ich eigentlich im Grunde am spannendsten finde, war das, was ich eben im Gespräch mit Bale eben einfach hatte. Er ist eben selber ein Filmstar, er ist selber genauso eine Type. Er hat all diesen Ruhm genossen, er hat wahrscheinlich genügend Frauen gehabt im Leben, er hat diese Poolpartys erlebt. Es ist im Grunde seine Story.
Oh, nonstop, you know, I think it goes on with most people. And there were days on the set where I went, oh, forget this, I'm not doing it. And Terry loved it. He did. Every moment we'd be sitting down and he'd talk to me and I'd just go, I've got nothing left, mate. That's it, I'm done. You know, in fact, I don't want to work today. You know, we go. And he'd go, great, roll the cameras, you know, put him on film straight away. I love this mood he's in, you know.
There was. Also ein Gespenst scheint zumindest Malik für Bale nicht zu sein. Bale sagt ja da im Grunde, er denkt eigentlich immer ans Aufhören. Das hat er auch schon mehrfach in Interviews gesagt. Er will immer wieder, er hat keinen Bock aufs Schauspielerei. Das ist ihm alles irgendwie zu seltsam und zu doof. Und auch bei diesem Dreh hier wollte er eben immer wieder aufhören. Und Malik hat dann, das finde ich dann wieder eine amtliche Sache, dann einfach immer draufgehalten. Und genau das sieht man, also auch wenn Bale einfach mal so gar keine Lust hatte. Und was ich schön fand, was Bale noch im Interview gesagt hat, war tatsächlich, war dann letztlich die Frage, ja, warum macht er denn eigentlich immer weiter, wenn er doch überhaupt gar keinen Bock eigentlich mehr zwischendrin hat auf den Ruhm und auf diese Schauspielernummer?
Because, you know, hey, look, I hate it, but I love it as well, you know. When it goes well, you really get something out of it. And then when it doesn't, you know, you just feel like the most useless human being on earth, you know. And I always think about, you know, if the apocalypse was to happen, you know, most people would have a great use, you know, all right, he can fix engines and this person can grow the food and that, and I'd be going, I can pretend to be somebody.
Ja, das ist mal ein Statement von dem Schauspieler.
Ganz genau. Und das ist das Schönste eigentlich am Film.
Ja, das ist mit Sicherheit so. Wir hatten noch eine weitere absurde Situation, das passt eigentlich ganz gut dazu. Nach der Vorführung des Films für die Presse ist eigentlich immer direkt im Anschluss die Pressekonferenz. Das heißt, wir rennen dann immer alle raus aus dem Kino, rennen rüber ins Hotel, was gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt und gehen in die Pressekonferenz. Und es ist eigentlich relativ bekannt, dass Terrence Malick an Pressekonferenzen bei seinen eigenen Filmen nicht teilnimmt.
Seit 1970 ungefähr, nämlich von da ist das letzte offizielle Bild von ihm, wo er Mitte 40 mit dem Hut irgendwo in der Wüste steht.
So, und nun war also Folgendes passiert. Auf dem Podium vorne saßen Christian Bale und daneben Natalie Portman, über die wir kaum geredet haben, weil die ja in diesem Film quasi der neue Sean Penn ist. Spielt auch so eine Rolle, die eigentlich kein Mensch braucht. Ist eine dieser Frauen im Leben dieses Stars.
Eine Geliebte.
Eine
ganz wichtige Liebesgeschichte zu sein. Sie wird auch schwanger und dann kehrt sie scheinbar zu ihrem Mann zurück,
genau.
Soweit ich das verstanden habe.
Weil sie nicht weiß, ob das Kind von ihm ist oder von...
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht,
von
genau.
Welchem Mann?
Quasi. Was man weiß, ist, dass sie 4 Tage lang gedreht hat für 5 Minuten im Film letzten Endes.
Das ist aber eigentlich okay.
Das ist in Ordnung. Witzig war dann diese Pressekonferenz, wo natürlich auch wieder Terrence Malick einfach nicht zugegen war. Und dann kam also Folgendes. Ein Kollege aus Kolumbien meldete sich, gab Handzeichen, wollte gerne eine Frage stellen. Vorne saßen Christian Bale und 3 Produzenten. Sonst niemand. Er stellte diese Frage.
I have a question for the director. Seeing your first film in...
The director's not here.
Oh, I'm sorry.
who did you think was the director?
Ja, Christian Bale, maximal erheitert, wollte wissen, wen von uns hast du denn für den Regisseur gehalten? Und was kaum jemand gehört hat, der Kollege aus Kolumbien versuchte, die Situation zu retten und sagte dann aber dieses hier.
I knew he was not here, Mara. The question was for you, Christopher.
Just pretend you're the director.
Mr. Bale, the question was for you. That was a joke.
Ich weiß, dass der Regisseur nicht hier war. Die Frage war ja auch für Christopher Bale. Und da war dann wirklich alles zu spät.
Ja, aber das Absurde ist, es gab ja nochmal eine Frage an Mel.
Richtig.
Es ist ja nicht so, dass wir aufgepasst hätten oder die Kollegen. Mhm. Es kam ja nochmal eine Frage an ihn.
So viel zu den absurden Dingen, die bei einer Pressekonferenz auf einer an der Berlinale passieren können. Ich glaube, Night of Cups ist ein Film, da können wir geflissentlich einen Haken dran machen. Das ist Experimentalkino, das vielleicht den ein oder anderen Studenten an der Filmhochschule interessiert, was so die Komposition von Bildern angeht, möglicherweise. Ansonsten, es ist keine wirklich erkennbare Storyline drin. Der Film hat keinen roten Faden. Er verliert sich immer wieder in diesen Fragmenten. Und wenn der dann demnächst in die Kinos kommt, glaubt nicht, ihr rennt in den nächsten coolen Batman-Film, nur weil Christian Bale mitspielt. Das ist in der Tat nicht der Fall.
Genau, es wurde auch extrem reingeschaukelt. Die Kamera hat auch mal so reingeschaukelt. Das hat mich irgendwie fast, mir war richtig schwindelig irgendwann.
Anton Corbijn ist ein niederländischer Regisseur, der früher mal nur Fotos gemacht hat, macht er heute immer noch. Leidenschaftlicher Fotograf, hat auch Musikvideos gedreht in den 80ern und 90ern und hat dann einen Film gemacht, der mein Interesse damals geweckt hat, der hieß Control. Das war ein Film über die Band Joy Division, beziehungsweise ganz speziell über deren Sänger Ian Curtis. Was eine tolle Beobachtung war eines sehr zerrissenen Menschen. Und ich habe, seit ich jetzt seinen neuen Film gesehen habe, der Life heißt, auf der Berlinale, ein bisschen das Gefühl, dass Anton Corbijn genau diese Stoffe wahnsinnig gut liegen. Life ist ein Film eigentlich über einen Fotografen, den wahrscheinlich kaum einer von euch kennt. Dennis Stock hieß der Mann, ist vor 4 Jahren gestorben, im Alter von weit über 80. Und dieser Dennis Stock hat in den 50er Jahren, genau genommen im Film, im Jahr 1955, eine Zeit lang James Dean begleitet. Hat weltberühmte Fotos von dem gemacht. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere. Es gibt so ein Foto, da geht James Dean mit hochgeschlagenem Mantelkragen am Times Square entlang im Regen, hat so eine Kippe im Mundwinkel und guckt so mürrisch, wie James Dean oft auf Fotos guckt. Dieses Foto ist unter anderem von Dennis Stock und auch das entsteht, sehen wir innerhalb dieses Films. Hauptdarsteller ist Dane DeHaan. Ist ein Typ, den ihr wahrscheinlich aus jüngster Zeit kennt, aus dem letzten The Amazing Spider-Man Film. Da spielt er den Kumpel von Peter Parker, sozusagen die gleiche Rolle, die James Franco Jahre vorher auch schon mal gespielt hat in Spider-Man. Und der spielt jetzt diesen James Dean, was mich, ich weiß nicht, wie es euch ging, echt umgehauen hat. Den Film auch super. Warte, ich mach mal eure Mikrofone, dann hört man euch besser.
Das ist eine viel bessere Idee.
Ja. Mich, also ich fand Dane DeHaan wirklich, ich fand den immer schon so ganz cool, aber das habe ich ihm vielleicht von vornherein, oder hätte ich ihm nicht zugetraut.
Ich fand das richtig klasse. Ich mochte den Film extrem. Ich mochte Pattinson auch wieder, tatsächlich, so wie auch schon im anderen Film. Er spielt ja diesen Dennis Stock als so völlig seltsamen Vogel, der eigentlich total neidisch auch ist auf James Dean und aber erkennt, was da für ein Talent ist. Es ist ja kurz bevor James Dean eben James Dean wurde, kurz vor der Premiere von Eden. Und da begleitet er ihn halt auf so einer Tour nach Hause und da entstehen eben wirklich so sehr, sehr intime Fotos, die halt extrem viel zu sagen haben über ihn. Und ja.
Ich hatte ein bisschen das Problem an dem Film, dass Dane DeHaan großartig war, aber Robert Pattinson halt in jeder Minute von ihm an die Wand gespielt wurde. Und der Film das Interessante hat, dass es ja eigentlich gar nicht so sehr um James Dean geht, sondern wirklich um diese Beziehung, dass man zwei junge Männer hat. Der eine würde gerne berühmt werden, der andere wird berühmt und will es nicht. Und dass da einfach dieser Rollentausch stattfindet und die sich so ganz langsam annähern müssen und sich dann in der Mitte treffen. Und in dem Moment, in dem sie sich treffen und merken, sie kommen sehr gut miteinander aus, obwohl sie eigentlich unterschiedliche Vorstellungen vom Leben haben, irgendwie diese Symbiose entsteht und am letzten Endes diese Fotos.
Ja, zwei Menschen, zumindest sagt uns das der Film so, die zu dem Zeitpunkt sich kreuzen in ihren gegenseitigen Leben, wo sie beide maximal unzufrieden sind. James Dean ist sehr abgeschreckt von diesem übrigens von sehr witzig gespielten Warner Brothers Boss, wo dann mit einem Mal Ben Kingsley in der Szene auftaucht. Gab auch ein bisschen Gelächter an der Stelle im Film als harscher Warner Brothers Boss, der ihn sehr unter Druck setzt. Er müsse jetzt den und den Vertrag machen, die und die Filme reden und er müsse ein lieber Junge sein. Das kommt auch mehrfach vor. Ansonsten würde er irgendwie also richtig Ärger kriegen. Und dieser Dennis Stock, der ein familiäres Problem hat, getrennt von seiner Frau und seinem Kind. Und die beiden begegnen sich ja auf dieser Ebene, dass sie beide irgendwie auch an so Scheidepunkten ihres Lebens stehen. Mhm. Ich fand das ganz interessant, was Dane DeHaan erzählt hat, nämlich generell über diesen Mythos James Dean und wie er es so empfunden hat in der Recherche, die er betrieben hat. Hat viele Biografien von James Dean gelesen und irgendwann kam es dann, sagte er, auch für ihn runtergebrochen auf dieses Live Fast, Die Young, was ja quasi mit James Dean damals so ein bisschen als Redewendung geboren wurde.
Yeah, yeah, I mean, he did live fast and he did die young. For sure, that was a part of him. I think that was a driving force behind his life, is he just wanted to kind of go as fast as he could all the time, keep moving forward, probably so he didn't have to look back. He just loved life as he was living it and wasn't really afraid of the consequences of his actions.
Auch Szenen, die wir im Film immer wieder mal sehen, also dann, wenn James Dean nicht zu irgendwas gezwungen wird von irgendwelchen Managern oder Studiobossen, sondern in den kurzen Freiräumen, die er hat, die er genießt, wenn er Freunde trifft beispielsweise oder auch bei seiner Familie ist, das sind immer die Momente, wo man einen ganz entspannten James Dean sieht. Spannend fand ich, an Dane DeHaan zu sehen, dass er das Gegenteil von dem gemacht hat, was in letzter Zeit oft von Schauspielern verlangt worden ist. Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club musste um die 20 Kilo abnehmen für die Rolle. Bei Jake Gyllenhaal war es ganz ähnlich in Nightcrawler, der massiv abgenommen hat. Dane DeHaan musste tatsächlich 25 Pfund zunehmen für die Rolle, weil der von Natur aus ein ganz schmales Hemd ist, aber James Dean einfach ein bisschen mehr Körpermasse hatte. Und die sich drauf zu schaffen, diese 25 Pfund, das war auch nicht nur Spaß.
I had about 3 months to do it. It was about 25 pounds. I worked with a bodybuilder. We would work out 4 times a week and he would put me on a very strict diet of, you know, my breakfast was like 3 eggs, 8 ounces of ground beef, a handful of vegetables cooked in coconut oil. And that was just the beginning of the day. You know, 2 hours later, I was eating again. Every 2 hours, you just take in food.
Das ist ein Frühstück, was man sich wünscht, oder? Gemüse gekocht in Kokosnussöl. Das nur allein zum Frühstück. Gefallen hat mir unter anderem die Tatsache, dass Anton Corbijn als Regisseur seinen Schauspielern viel Raum gegeben hat. An manchen Stellen hat er es vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gibt diese eine Szene im Zug, wo die beiden einen Dialog haben, wo es so um Vergangenheit geht. Da hatte ich vielleicht zum einzigen Mal im Film ein bisschen das Gefühl von Länge und gesagt, ja, jetzt habe ich es ja verstanden, worauf es hinausläuft. Aber ansonsten mag ich die Szenen, wo er Dane DeHaan wirklich wirken lässt, ohne dass er groß was sagen muss.
Was ich finde, was er unglaublich gut schafft einzufangen, ist einfach diese Zeit, dass Mitte der 50er natürlich auch die Filmindustrie noch eine ganz andere war als heute. Also allein diese Situation der Pressekonferenz, wo da gefühlt irgendwie 10 Journalisten sitzen,
ja,
und es wirklich noch auf den Moment ankommt, wo ein Foto was Besonderes war, was heute ja überhaupt nicht mehr gilt. Einfach weil es so aufwendig war, um ein Foto zu machen, dass man immer noch irgendwie eine Glühbirne in den Fotoapparat schrauben musste, warten musste, den Film wechseln musste, so Dinge, die man heute überhaupt nicht mehr sich vorstellen kann. Und da ja auch wirklich noch so eine Freundschaft entstehen konnte zwischen Filmstar auf der einen und Journalist auf der anderen Seite.
Ich fand das aber ganz spannend, dass es eigentlich so gar nicht, ich meine, es ist natürlich alles kleiner als heutzutage und die Pressekonferenz, aber der Druck ist eigentlich der gleiche. Auch diese Jack Warner-Figur, die ihm wirklich zu Dean sagt, naja, ey, du musst dich auch benehmen, weil es muss auch laufen. Du musst zu den Premieren gehen, du musst dir Interviews machen, du musst dich fotografieren lassen. Das Spiel ist eigentlich das gleiche und das hat Pattinson im Interview dann ja auch gesagt nochmal.
Kurze Zeit später sind dann diese Bilder damals im wahnsinnig großen, in Amerika großen Life-Magazine erschienen. Kurz darauf ist James Dean tödlich verunglückt. Erst danach kamen 2 der 3 Filme raus, die es überhaupt mit ihm gibt. Und damit entstand dann die Legende. Wenn der Film in die Kinos kommt, Life heißt er, dann glaube ich von uns 3 Daumen hoch.
Würde ich auf jeden Fall sagen.
Kann man auf jeden Fall sich anschauen und wir nutzen die verbleibenden 12 Minuten der Stunde gleich noch, um euch viel mehr zu erzählen, als wir eigentlich in der Zeit schaffen. Wir probieren das mal hinzukriegen. Von den 65. internationalen Filmfestspielen in Berlin. Wir haben ja immer mal Serienthemen hier in der Sendung, das kennt ihr schon. Serien werden aber auch immer mehr Thema auf der Berlinale. Ich habe eingangs der Sendung schon gesagt, im letzten Jahr hatten wir hier die ersten beiden Folgen damals vom ganz neuen House of Cards, die hier gezeigt gezeigt worden sind. Anna, du hast mich korrigiert. Es gab aber auch schon vor vier Jahren mal Serienthema auf der Berlinale.
Klugscheißer-Modus an. Es gab, es muss 2010 gewesen sein, 2010 oder 2011, Dominik Grafs im Angesicht des Verbrechens, alle Folgen hintereinander. Natürlich auch, um Dominik Graf ja auch als Kind der Berlinale irgendwie ein Stück weit zu huldigen. Aber für mich auch immer noch eine der besten Serien überhaupt, die das deutsche Fernsehen jemals hervorgebracht haben. Und ich weiß von den Leuten, die das damals wirklich en bloc auf der großen Leinwand geguckt haben, da ging wirklich dieser Hype langsam los.
Dafür haben wir Anna Wollner, die weiß so Sachen. Trotzdem ist deutlich zu spüren in diesem Jahr, dass die Serien an Bedeutung gewinnen, auch auf der Berlinale, was nicht zuletzt neben einigen anderen Serien, die gezeigt werden, darunter Blochin, neue Serie mit Jürgen Vogel unter anderem, der leider gar nicht auf der Berlinale ist, weil er parallel dreht. Aber Serien werden ein größeres Thema, gipfelt für uns dieses Jahr in der Serie Better Call Saul. Passenderweise startet die in fast genau 3 Stunden und 5 Minuten. Heute Nacht um 0 Uhr könnt ihr euch die ersten beiden Folgen bei Netflix angucken. Wird einige interessieren, denn Better Call Saul, das wisst ihr, ist das Spin-off der wahnsinnig erfolgreichen Serie Breaking Bad. Handelt von dem gleichnamigen Anwalt, den Walter White und Jesse Pinkman immer wieder mal in Breaking Bad beschäftigen, Saul Goodman. Und dessen Darsteller, Bob Odenkirk, habe ich getroffen auf der Berlinale gerade gestern. Das war extrem spannend, weil der Typ einfach sehr cool ist. Und die naheliegendste Frage für mich war, ob diese Spin-off-Serie nach dem Erfolg von Breaking Bad für den Produzenten Vince Gilligan nicht letzten Endes einfach nur ein ganz logischer Schritt in Richtung Tasche auf Geld rein war.
How do you compete with a perfect show or do you dare attempt something? Whatever Vince Gilligan would have done next would have been compared to Breaking Bad. So I think he probably realized that pretty quick. So it was like, well, now, since I can't beat that anyways, what do I want to do? And I think he wanted to do this. And I didn't pressure him to do it. And my feeling all along was, if you want to do it, I'll do it.
Ja, die Frage also, ne, womit soll Vince Gilligan gegen sich selbst antreten? Dann versucht man doch einfach da was rauszukoppeln. Und immer wieder die Frage von wahnsinnig vielen Fans, was ist denn mit Walter White und mit Jesse Pinkman, also mit Bryan Cranston und Aaron Paul? Werden sie auftauchen in der Serie? Tauchen sie nicht auf?
First of all, you gotta know Aaron. He is the greatest. I mean, he's a real sweetheart. And he would love to do it because he loves Vince Gilligan's writing. I think it could happen. I just don't think, it's just not going to happen in the first season, but I think it could happen. Also, Vince really wanted the show to establish itself. If those guys came through in the first season, it would overpower the episode. It would overpower all the talk about the show for weeks before and after.
Nächsten Dienstag sprechen wir ausführlicher über diese neue Serie Better Call Saul. Bis dahin haben wir die ersten beiden Folgen alle gesehen. Bob Odenkirk war super, ihn zu treffen, extrem spannend. Was er mir noch alles erzählt hat, nächste Woche ein bisschen ausführlicher. Denn wir wollen zum Schluss der Sendung in den letzten paar Minuten noch über ein auch wichtiges Thema reden, Alex. Unter anderem über einen Beitrag eines deutschen Regisseurs, Sebastian Schipper. Der Film heißt Victoria und der ist wirklich speziell.
Das kann man nicht anders sagen. Also im Grunde, sowas hat man wirklich noch nicht vorher gesehen. Es war auch vorher technisch gar nicht möglich, einen Film in einem Stück zu drehen. Früher kennt man das ja, da hat man einfach den Film eingelegt, dann hatte man seine 12 Minuten Zeit, je nachdem. Mit den Digitalkameras geht es natürlich besser. Schipper ist bekannt dafür, absolute Giganten, ist einer meiner größten Lieblingsfilme, tatsächlich deutschen Lieblingsfilme, ist bekannt dafür, dass er sich ziemlich, ziemlich viel Zeit nimmt, normalerweise, um Filme zu machen. In diesem Fall hat er es irgendwann mal geschnallt, einfach, ich muss jetzt mal loslegen, und er hat den Film dann tatsächlich an einem Tag gedreht.
Wir haben diesen Film am 27. April 2014 zwischen 4.30 Uhr und 7 Uhr gedreht. Und ich weiß, und das ist auch total legitim, und ich nehme das auch als Lob, dass es natürlich Leute gibt, die sagen, das glaube ich dir einfach nicht. Aber das Abgefahrene ist halt wirklich so. Das ist wirklich das Abgefahrene, und ich nehme es niemandem übel, der sagt, you're full of shit.
Ganz genau, man kann sich es auch wirklich eigentlich nicht vorstellen. Über 2 Stunden lang ist dieser Film. Er beginnt auf einer Tanzfläche. Ein junges Mädchen lernt ein paar Typen kennen, lernen sich kennen. Es wird immer intensiver, intensiver. Es kommt zum Banküberfall. Was dann weiter passiert, das muss man nicht unbedingt in genauer Feinheit irgendwie sagen. Aber es hat die ganze Zeit eine gute Intensität. Es hat einen guten Rhythmus.
Und es ist eine Reise durch Berlin. Es ist nicht einfach so, dass er sich innerhalb dieses Clubs aufhält. Nee. Er geht wirklich raus. Die fahren Fahrrad, die fahren Auto, die fahren Fahrstuhl. Das Timing ist wirklich perfekt. Es ist immer alles da, wo es ist. Und die haben, ich glaube, dreimal gedreht und die letzte Version ist es dann geworden, weil er hat gesagt, die ersten beiden Drehs hat er einfach gebraucht, um das Technische abzuklären, um warm zu werden. Und es ist wirklich das, was Birdman vorgibt zu sein, hat Schipper hier wirklich geschafft.
Was Birdman in den ersten 24 Minuten gemacht, zieht Schipper durch.
22 Motive tatsächlich waren das und er ist wirklich immer so hinterhergehetzt und er hat erzählt, beim letzten Take, da wäre es auch nochmal fast schief gegangen, weil irgend so ein russisches Pärchen irgendwie so eine Panikattacke dann als echte Panikattacke gesehen hätte. Auf jeden Fall war das extreme Anspannung. Er hat sich so als Trainer empfunden. Es war eine ganz, ganz große Sache. Und natürlich auch das Ergebnis ist toll. Der Film wird hier echt gefeiert, kann man nicht anders sagen. Also finden viele extrem gut. Aber eine Sache, also er hat wirklich mal eine Ansage gemacht, weil das muss ihm erstmal einer nachmachen. Aber ob er es nochmal macht, ist wirklich eine andere Sache.
Das ist eine schwachsinnige Idee. Alle Leute, die ich vor dem Film getroffen habe, die ich alle Gott sei Dank irgendwie überzeugen konnte, dass das geil ist zumindest, wenn auch wahnsinnig, haben alle recht. Ich werde es nie wieder machen, aber es ist eines der abgefahrensten Erlebnisse, nicht nur beim Filmemachen, sondern die ich überhaupt je hatte. Also so scharf an der Katastrophe dran und am Wahnsinn war ich, glaube ich, selten.
Ist wirklich ein Film, einer der wenigen, wo ich ihn bereue, noch nicht gesehen zu haben, werde ich aber definitiv nachholen.
Wirst du schaffen, denn er wird garantiert was gewinnen.
Fantastisch. Wir freuen uns auf Samstag, dann nämlich werden die Bären der Goldenen und die Silbernen vergeben. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch, Anna Wollner und Alex Soyer. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Dass wir plaudern konnten in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen über dieses Berlinale 2015 Spezial. Wenn ihr wollt, wenn ihr könnt. Nächsten Dienstag, 20 Uhr, sehr gerne wieder. Ich bin Tom Westerholt und raus.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.